Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Schwimmen, Radeln, Laufen, das sind die drei Disziplinen eines Triathlon. Und beim sogenannten Ironman, dem härtesten Wettkampf der Welt, geben die Ausnahmeathleten fast 8 Stunden am Stück alles und kämpfen bis zum Umfallen oder bis zum Siegerprotest. Und da stand er. Patrick Lange ist dieses Jahr zum 3. Mal Ironman Weltmeister auf Hawaii geworden. Eine Wahnsinnsleistung, herzlichen Glückwunsch und vor allem herzlich willkommen, Patrick. Schön, dass du da bist.
Ja, moin, danke.
Spürst du es noch so ein bisschen in den Knochen? Ich meine, es ist 4 Wochen her, aber trotzdem, oder im Herzen?
Im Herzen spüre ich es auf jeden Fall noch. Ich bin nach wie vor auf einem Highflyer. Wahnsinn, dass ich das noch mal in meinem betagteren Athletenalter noch erreichen konnte.
Wie alt ist man, wenn man von sich als Athlet sagt, betagt?
Ich bin jetzt 38, ja? Und meine Konkurrenz bewegt sich eher so in der Mitte der 20er. Von daher, nein, es war einfach ein mega Wettkampf, mega Tag, an den ich gerne zurückdenke. Und ja, für mich der perfekte Wettkampf.
Ja, und wo du auch alle jungen Wilden überholt hast.
Genau, so kann man es ausdrücken, ja. Genau.
Hast du dir den Wettkampf seitdem nochmal angeschaut? Immer mal wieder vor, zurück, Video?
Ja, tatsächlich habe ich mir die Live-Übertragung nochmal angeschaut. Das ZDF hat ja komplett live übertragen mit Top-Moderation und war einfach, ja. Da kamen die Gefühle doch noch mal richtig hoch.
Da sitzt man wahrscheinlich auch davor und denkt, Wahnsinn, oder? Dass ich geschafft habe bei der Hitze, die langen Distanzen, bei der
wirklich,
Konkurrenz.
Es ist wirklich interessant, wenn ich mir vor allen Dingen wenn ich mir anschaue, wie ich laufe. Ja. Dieses Bild, was ich da sehe und das, was ich im Wettkampf wirklich spüre, sind eigentlich zwei Welten. Also ich bin wirklich total am Kämpfen gewesen. Ich habe auch meinem Team zugerufen, ich sterbe gerade. Und die haben aber mir den Vogel gezeigt und haben gesagt, du läufst gerade 30 Sekunden schneller als jeder pro Kilometer. Du stirbst nicht. Die anderen sterben viel mehr. Von daher.
Ich habe es auch angeschaut und dachte auch, so leichtfüßig. Und hier sehen wir dich hinten schon mal in der Läuferpose. Genau. Und da denkt man so, schwitzt der denn überhaupt? Oder atmet er? Dabei sind es, was weiß ich, 35 Grad auf Hawaii. Also wir werden den Wettkampf noch mal Revue passieren lassen. Und du kannst wie auf Hawaii auch so richtig schön den Emotionen freien Lauf lassen. Triple-Triathlon-Weltmeister Patrick Lange ist heute unser Gast und Gitta Olsen-Fonge macht Lust auf mehr.
7 Stunden, 35 Minuten, 53 Sekunden.
Weltmeister beim Ironman auf Hawaii. Zum 3. Mal steht er oben auf dem Siegerpodest.
Heute hatte ich den perfekten Tag.
Dieser Mann kann laufen wie kein Zweiter. Wenn er auf der Piste ist, hält ihn keiner auf. Er kommt in einen wahren Flow.
Du bist wirklich im Hier und Jetzt, machst das, was du gerade machst, bestmöglich.
Rückschläge halten ihn nicht auf. Natürlich kann er auch sehr schnell Radfahren und schwimmen. Denn er ist Triathlet und was für einer. 2018 Sportler des Jahres, ein absoluter Ausnahmeathlet.
Für mich ist es so, dass ich halt das Gefühl habe, dass ich immer noch besser werde.
Heute zu uns gelaufen, Ironman-Weltmeister Patrick Lange.
Wow, Wahnsinnskarriere, aber wirklich gelaufen zu uns? Nee, dann doch nicht, ne? Okay, von Salzburg wäre auch ein bisschen weit gewesen. Genau. Aber nimm uns doch nochmal mit, Patrick, nach Hawaii. Vor 4 Wochen, wie gesagt, war der große Wettkampf. Die Nacht davor, will man ja schon mal wissen, kann man da überhaupt schlafen, wenn man weiß, am nächsten Tag hat man so viel vor?
Die Nacht endet vor allen Dingen um 3.30 Uhr, das heißt, da ist gar nicht so viel Schlaf möglich, aber die Nervosität, man hat dann immer so einen On-Off-Schlaf, also ich denke mal so 2-3 Stunden kommen zusammen. Aber ja, der Wecker klingelt extrem früh, weil der Start ja auch extrem früh ist, 6.30 Uhr geht es schon los und ja, von daher wenig Schlaf.
Hattest du denn um 3.30 Uhr das Gefühl, das wird mein Tag?
Boah, das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, ich habe schon gespürt, dass ich extrem entspannt war, dass ich extrem im Hier und Jetzt war und dass ich eine positive Anspannung hatte. Also es war eine total tolle Balance aus dem richtigen, so einem Readiness-Zustand, yeah. Aber nicht ängstlich oder übernervös, was ich auch schon hatte. Mhm. Ja, es gibt halt einen Punkt, wo es dann auch blockieren kann. Und ich war frei. Ich war total bereit für das, was da kommt. Hatte total das positive Selbstgespräch mit mir selber. Ich habe an mich geglaubt, ich habe an mein Team geglaubt. Und ich war einfach in jeder Phase irgendwie bereit. Und ich konnte es nicht erwarten, dass dieser Startschuss endlich fällt und man dann wie so eine... Wie so ein Flitzebogen, der dann losgelassen
wird. Gespannt drauf.
Genau.
Also du hattest richtig Lust und bist dann um 6.30 Uhr, hast du gesagt?
Genau.
Mit den anderen Profi-Athleten dort zur Bucht gegangen, in Hawaii, wo es losging. Und die erste Disziplin, Schwimmen. Das ist ja von vielen gar nicht so die Lieblingsdisziplin. bei dir?
Ja, es ist... Genau.
Ah ja, auch nicht. Und dann, ich meine, ihr seid rein ins Wasser, 3800 Meter ist die Disziplin. Und dann hast du als erstes hier so eine Quallenattacke gehabt. Da will man ja am liebsten wieder raus. Du wusstest aber, ich muss rein.
Ja, das war tatsächlich, ist mir vorher auch noch nie passiert. Man darf sich vorher so ein bisschen einschwimmen, warm machen. Und ich bin reingesprungen und habe halt sofort gemerkt, okay, irgendwas hat mich jetzt hier gerade gebissen an der Schulter, am Arm, am Bein, an den Füßen, im Gesicht. Es hat doll wehgetan. Ich habe dann sogar noch so einen Fotografen auf einem Boot gefragt, ob er Essig dabei hat. Aber hatte natürlich niemand irgendwie dabei. Aber daraus ist auch eine schöne Kameradschaft entstanden. Ich bin zwar Wettkämpfer und will gewinnen, dennoch bin ich aber auch irgendwie ein Teamsportler im Herzen. Also mir ist mein Team, mein Trainer, mein Umfeld ist mir extrem wichtig. Und aus dieser ganzen Quallensituation entstand an der Startlinie auch wirklich ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Da hat dann irgendein Australier hat gefragt, hey, sag mal, bist du auch gestochen worden? Und in dem Moment haben halt wirklich 30 Jungs die Hand gehoben und gesagt, ey, ja, oh, ja, ich auch hier, ich auch, ich auch, ich auch. Und dann irgendwann haben wir drüber gelacht. Und gesagt, okay, das war jetzt unser Wake-up-Call, jetzt sind wir alle wach, jetzt kann es losgehen.
Und dann ging es auch los und du hast ja die Disziplin, obwohl es nicht deine Lieblingsdisziplin ist, super gemeistert. Du bist als Vierter rausgekommen aus dem Wasser. Ich weiß nicht, ob wir die Bilder schon gesehen haben, hier, wo du schwimmst und die anderen auch. Da ist ja auch ein sehr dichtes Feld, auch sehr drängelig. Du hast ja auch schon mal einen schönen Tritt abgekriegt bei einem anderen Rennen, hast danach eine angebrochene Rippe. Also das ist immer so, am Anfang muss man auch aufpassen, ne?
Ja, muss man aufpassen, muss man sich durchsetzen können. Aber gerade bei dem Schwimmen auf Hawaii, ich war perfekt eingestellt von meinem Coach. Ich war mental, haben wir gerade schon drüber geredet, in einem total guten Zustand. Und ich wusste einfach ganz genau, was ich machen muss. Wir haben uns die Bedingungen perfekt angeschaut. Wir wussten genau, in welcher Mondphase gerade das Wasser rausdrückt oder reindrückt in der Boje. Wir wussten genau, wie lang die Welle ist. Wir wussten, wie hoch die Welle ist. Wir haben uns mit den Gegebenheiten am Tag vorher, bin ich um die Uhrzeit schon geschwommen mit meinem Trainingspartner, um genau rauszuspüren auch, auf welcher Seite von dem Athleten muss ich mich perfekt positionieren, um Energie zu sparen und so. Also das, ich wusste einfach genau, okay, wenn der Startschuss fällt, ich habe den perfekten Plan, um da ganz vorne mit rauszukommen. Und den habe ich dann einfach exekutiert.
Genau, einfach so. Aber das ist interessant, wie du das erzählst, weil man mal so ein Gefühl kriegt, wie viel Berechnung da auch dahinter steckt. Also wie viel Arbeit auch im Vorfeld, um eben den perfekten Moment zu erwischen. Und dann ging es aufs Rad. Und da hatte dann schon, glaube ich, Das bist nicht du,
bin ich, aber das ist 2016.
Aber ich wollte gerade sagen, das war ein ganz anderes Trikot an bei den neuen Bildern. Aber auf jeden Fall.
Die Radmarke passt immerhin noch.
Da hast du dann schon ein bisschen verloren zur Spitze. Ne? Ich glaube, du bist in der Raddisziplin dann 9 Minuten oder so später, glaube ich, ne? Als der Erste.
Genau, da muss man.
Hier sehen wir
dich. Genau, das sind dann die aktuellen Bilder. Mhm. Ja, 9 Minuten. Verloren, aber...
Ist man da nicht unter Druck und denkt, oh.
Auf jeden Fall ist man da unter Druck. Auf der anderen Seite musst du im Hinterkopf auch einordnen, wissen, was das bedeutet, so viel schneller zu fahren. Mhm. Das ist immer eine energetische Rechnung, die du aufstellst.
Auch da wieder, ne? Kostet Energie.
Genau, mir war schon klar. Ich habe nach 2 Stunden auf den Tacho geguckt und wir hatten 90 Kilometer Distanz schon zurückgelegt, also 45 km/h im Schnitt bei Wind, bei deutlich rollendem Terrain, also es ist nicht nur flach. Und da wusste ich schon, okay, wenn der Führende zu dem Zeitpunkt, der Sam, jetzt schon 3-4 Minuten rausgefahren hat, dann muss der so viel mehr investieren, das kann ihm eigentlich nur auf die Füße fallen. Also ja, man ist da unter Druck gesetzt, auf der anderen Seite denkt man sich, okay, du musst bei dir bleiben, mhm. ganz, ganz genau. Ich bin in meinem Bereich auch Top-Werte gefahren, also ich bin absolut, wir messen das ja in Watt, mhm. also die Kurbel mhm. hat einen Leistungsmesser dran und ich bin absolut Top-Werte gefahren. Von daher habe ich eh das gemacht, was ich machen konnte. Es ist eine super Zeit bei rausgesprungen. Die 406, also ein
4 Stunden 6 für 180 Kilometer, genau. ne, muss man noch mal sagen. Beim Ironman vorher, wie gesagt, schon 3800 Meter geschwommen, jetzt 180 genau. Meter geradelt. Und es war offensichtlich ja auch genau richtig, wie du es gemacht hast, dass du auf dich gehört hast und in dich reingehorcht hast.
Genau.
Denn beim Laufen hast du dann in deiner Paradedisziplin ja. alle überholt. Wir hören mal rein, was der Sportreporter gesagt hat.
Nach 3 Kilometern hat er schon 1 Minute auf Laidlaw gut gemacht und 6 andere Läufer überholt, liegt auf Platz 7. Nach rund 17 Kilometer Lauf geht der im hessischen Bad Wildungen Geborene in Führung. Neue Impulse versprach er sich davon, insbesondere mentale. Deinem Gefühlsausbruch holt Patrick Lange seinen 3. Titel auf Hawaii. Damit schließt er zu Jan Frodeno auf.
Ja, Wahnsinn, ne? Das hätte man jetzt wahrscheinlich oder du noch viel länger gucken können, so dieser Moment über die Ziellinie. Man hat schon gesehen, du hast zu Beginn gesagt, du läufst so leichtfüßig und hast dann überholt. Und dieser kleine Klaps auf dem Po, der war sehr besonders. Das war eigentlich derjenige, der Sam, der ganz vorne lag. Und den hast du dann auch ganz locker, weil Energieeinbruch bei ihm, überholt.
Genau. In dem Moment ist er wirklich auch schon echt, wir sagen, hochgegangen. Mhm. Da war das Rennen für ihn eigentlich gelaufen. Und ich glaube, er wird daraus auch viel lernen. Trotzdem war mir klar, dass er ist auch Weltmeister geworden letztes Jahr, dass er nicht aufhören wird. Es gehört sich bei uns, ins Ziel zu kommen. Das Finishen ist so eine obere Priorität. Und von daher wusste ich, dass ihm ein extrem langer, ganz, ganz harter Tag, weil in dem Zustand waren wir alle schon. Das ist wirklich echt nicht schön. Und deswegen habe ich ihn halt auch noch mal angefeuert und motiviert, durchzuziehen. Ja. Wohlwissend, wie hart das gerade ist, was der da machen muss.
Wie viele Kilometer ist die Laufdisziplin am Ende dann noch?
42 Kilometer.
42
genau.
Kilometer.
Also ein Marathon.
Marathon nochmal, Wahnsinn.
Genau.
Ja, Triathlon, das ist wahnsinnig anstrengend, aber trotzdem ein unglaublicher Boom, hat man das Gefühl. Auch wenn natürlich die wenigsten wie du jetzt Profi sind, aber die Begeisterung kennt keine Grenzen und offensichtlich auch kein Alter. Ganze Familien machen inzwischen mit und Christoph Hemke hat eine sehr verrückte Triathlon-Familie getroffen.
3:50, Jolie und Felie sind zurück aus der Schule. Feierabend auch für die Eltern Dirk und Corinna.
Und dann?
Zack, starten.
Zack. Familie Erxleben beim Triathlon-Training. Mit großer Leidenschaft sind sie Teil der Triathlon-Abteilung des FC St. Pauli. Was gehört noch mal dazu zu dieser Sportart?
Fahrradfahren, Schwimmen und Laufen.
Was machst du am liebsten?
Fahrradfahren.
Mein Onkel hat Triathlon gemacht und hat gesagt, oh, mach da einfach mal mit. Und dann habe ich mit 14 Jahren irgendwie meinen ersten Triathlon gemacht und dann immer dabei geblieben. Ja.
Mutter Corinna engagiert sich schon lange ehrenamtlich im Triathlonverband. Dann überredet ihr Mann sie, doch selbst mal mitzumachen. Sie ist überrascht, wie heftig es auch bei Amateurwettkämpfen zugehen kann.
Boah, das Schwimmen war für mich das Schlimmste tatsächlich. So viele Menschen, die dir auf die Pelle rücken, unangenehm. Beim Radfahren fand ich das dann wieder ganz toll. Hab dann aber schnell mitgekriegt, du wirst gut beiseite geboxt, wenn du nicht mitziehst. Und laufen, da kannst du dann halt gut deinen eigenen Stiefel machen. Aber das dann nach den beiden anderen Disziplinen ist schon ziemlich herausfordernd.
Nach einer halben Stunde reicht's. Verschnaufpause, etwas trinken und ein Snack. Feli, die Zweitklässlerin, sprüht vor Energie.
Ich kann alles.
Und so turnt sie sogar beim Triathlon ins Ziel.
Manchmal mache ich das auch so beim Laufen, damit ich schneller vorankomme, weil ich kann richtig schnell Radschlag machen.
Für die Kids geht's jetzt in die Halle zum Jugendtriathlon-Athletiktraining.
Viel Spaß beim Training.
Vater Dirk will in der Zeit auf die Rolle. Die Rolle eigentlich Corinnas Wettkampfrad, aufgestellt im Schlafzimmer.
Jetzt im Dezember geht eigentlich das Training los für die Triathleten. Ja, meist so Oktober, November ist eher so eine Zeit, wo die Wettkämpfe dann vorbei sind, wo man es ein bisschen ruhiger macht. Im Winter, jetzt Dezember, Januar, Februar, da werden die Grundlagen gelegt. Und davon muss man in der Saison nachher zehren. Ja.
Feli und Jolie lieben die spielerische Art des Athletiktrainings. Ohne dass sie es groß merken, tun sie etwas für ihren Rumpf, die Bauchmuskeln und die Beine. Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination braucht ein jeder Triathlet.
Wenn du 1,9 Kilometer zum Beispiel auf einer Mitteldistanz geschwommen bist, dann kommst du dann so wackelnd raus und musst erst mal, weil dein Gehör das Gleichgewichtsorgan nicht so funktioniert, und dann brauchst du einfach so dieses so Durchatmen, Stabilität, deine Mitte finden und dann, dass du dann losläufst. Viele stürzen nach dem Wasserwechsel zur Wechselzone.
Dirk hat schon einige Kilometer hinter sich. Er will die Trainingszeit für alle drei Disziplinen von jetzt 5 Stunden wöchentlich bis März auf 10 Stunden steigern.
Das ist eben das, was den Triathlon ausmacht, den eigenen Körper reinzuhorchen und das immer wieder von neuem die Entscheidung zu treffen, ich mache weiter, ich bleibe nicht stehen. Es wird schon gehen. Das Größte ist, einfach das Ziel zu laufen, das Finishen.
Triathlon ist tatsächlich für die ganze Familie einfach etwas, weil man verbringt Zeit miteinander, man kann zusammen Sport machen. Und dadurch ist das irgendwie so für mich dann natürlich durch das Interesse von Dirk auch irgendwie eine Heimat geworden.
Dirk zieht die ganze Familie mit und möchte selbst in 2 bis 3 Jahren ran an die Langdistanz des Triathlons, den Ironman.
Ja, und da kannst du mir vielleicht noch Tipps geben. Ich nehme an, einiges auch, was du gerade gehört hast, obwohl das jetzt keine Profis, sondern Amateure sind, kam mir auch bekannt vor, ne?
Ja, total schön zu sehen. Und man sieht einfach, wie breit der Sport auch aufgestellt ist. Ja. Es ist wirklich für jeder Mann, jeder Frau eine tolle Sache. Es ist wirklich, sollte jeder ausprobieren.
Und Schweinehund, den gibt es irgendwann gar nicht mehr. Oder hast du noch einen?
Auf jeden Fall, den muss ich auch öfter mal wieder überwinden, natürlich. Aber ich glaube, ich bin jemand, der extrem gut eine Balance wahren kann. Und wenn mein Körper mir sagt Pause, dann gebe ich ihm auch die Pause. Mhm. Und glaube, dass das ein großer Schlüssel zum Erfolg ist.
Ja, und du bist, wie gesagt, auch Profis, ist dein Beruf, Triathlon. Also von daher gehst du zum Training wie andere zur Arbeit im Grunde, hast du deine festen Zeiten. Ja. Und bei dir, diese Sportbegeisterung kommt ja wie hier bei der Familie auch aus der Familie. Ihr habt schon als Familie viel Sport gemacht. Der Vater war schon Leichtathlet, Marathonläufer, genau. Die Mutter war sportlich.
Ja.
War da für dich schnell klar, ich möchte auch in Richtung Rennen, Leichtathletik?
Gut, das Ganze fing bei mir ja noch viel früher an, weil heute würde man halt einfach ADHS diagnostizieren. Also ich war einfach ein Kind, das in der Schule tatsächlich irgendwann ein Problem bekommen hat. Ich konnte nicht mehr still sitzen. Mhm. Meine Mutter wurde dann vor die Wahl gestellt, entweder Pillen oder Sport, Ausdauersport. Ja. Und aufgrund ihrer Leichtathletik-Vergangenheit hat sie dann gesagt, okay, Patrick geht wirklich jetzt ab heute sofort in den Leichtathletikverein. Ja. Und da habe ich dann meine Heimat gefunden.
Guck mal, so fing es an auf dem Dreirad.
Ja, genau. Genau. Da mochte ich schon immer im Dreck spielen. Genau, das wurde dann auch ins Mountainbike-Fahren umgewandelt. Und auf jeden Fall für mich der Saver gewesen auch irgendwie, ne? Mhm. Der Gegenpol, die Schulnoten wurden besser, die Konzentrationsfähigkeit nahm wieder zu und definitiv für mich der Mittelpunkt meines Lebens geworden.
Einfach. Ja, und du hast dann auch Anerkennung, Leistung, du hast Preise gewonnen und vor allem auch als Familie habt ihr was gehabt, was euch verbunden hat, was ihr gemeinsam gemacht habt, Sport nämlich. Und deine Familie ist natürlich auch mächtig stolz auf dich und das wollen sie dir jetzt mal sagen.
Genau so, mein lieber Patrick, hat es bei dir auch begonnen. Wie dein Neffe Janosz konntest du niemals langsam laufen oder Fahrrad fahren.
Ja, genau. Und auch für uns, Patrick, waren wirklich die letzten Jahre ein Wellenbad der Gefühle mit Höhen und Tiefen. Aber vor allem hängen geblieben sind die vielen tollen Erlebnisse, die wir mit dir hatten. Egal, ob das jetzt Rot oder Frankfurt oder auf Hawaii war.
Wir sind unglaublich stolz darauf, ein Teil deiner Reise sein zu können und werden weiterhin an deiner Seite stehen und dich unterstützen, wo es nur geht. Und wir drücken dir die Daumen ohne Ende, dass alles klappt, was du dir vornimmst. Viel Spaß dabei, mein Sohn.
Dann kommt schon früher, fast ein Mädchen.
Als ich es angeguckt habe, habe ich gedacht, bei ihm kommen bestimmt gleich Tränen in die Augen, weil ja. Ich war schon so gerührt. Das ist so schön, wenn man so eine Familie hat, die einen so unterstützt, mit der man so eng ist. Dein Neffe am Anfang,
kam jetzt Patrick. Unerwartet.
Ja, absolut. Und deine Schwester und dein Papst und alle fiebern mit und sind ja offensichtlich auch dabei, wenn du zu den Wettkämpfen fährst. Auf Hawaii waren sie auch alle dabei.
Ja, oft sind sie dabei und versuchen das möglich zu machen. Und es ist auch total toll zu sehen, was das halt mit den Kindern meiner Schwester macht. Und Wahnsinn.
Ja, die
habt ihr mich jetzt aber echt berührt.
Ja, und ich wollte gerne noch deine, ich hoffe, das packst du noch, Patrick, deine Mama ansprechen. Weil leider ist sie vor 4 Jahren ja an Krebs verstorben. Aber du hast sie begleitet, warst auch im Hospiz. Und da hat sie dir noch mal unheimlich Mut gemacht, deinen Weg weiterzugehen, deine Wettkämpfe zu laufen. Und im Grunde hast du ihr diesen Wettkampf auch gewidmet, oder?
Ja, das hat auch einen sehr tiefen Sinn, weil sie wirklich in dem letzten Gespräch, das wir miteinander führen konnten, gesagt hat, dass ich es noch mal allen zeigen soll. Mhm. Sie hat mich wirklich motiviert und gesagt, sie glaubt an mich und sie würde sich nichts sehnlicher wünschen, als, sie hat es auf ihre Art und Weise gesagt, den anderen noch mal richtig in den Arsch zu treten. Und das habe ich gemacht und deswegen geht der Sieg ganz klar auf ihr Konto.
Schön, das hast du also wahrscheinlich im Kopf gehabt, schon bei der Vorbereitung. Und hier sieht man deine Mutter, glaube ich, noch mal.
Genau.
Rechts ist sie. Und dann hast du sie ja auch, glaube ich, beim Wettkampf jetzt gespürt und gesehen. Das hast du zumindest erzählt. Du bist direkt nach dem Wettkampf natürlich interviewt worden von Sportreportern. Ja. Da merkt man auch, dass du schlucken musst. Und zu Recht, ich meine, du kommst gerade von dem Lauf, das ist eine Wahnsinnsleistung. Da ist man ja sowieso noch mal so ganz dünnhäutig und emotional. Das kam dann alles in dem Moment noch mal hoch. Aber du hast auch eine schöne Geschichte erzählt, dass du wirklich, als du an einer Bucht vorbeigelaufen bist, das Gefühl hast, jetzt ist sie da, jetzt ist sie bei dir und läuft mit.
Ja, definitiv. Muss man sich so vorstellen, ich habe den Marathon angefangen zu laufen und nach circa 5 Kilometern ich habe wirklich Gänsehaut am ganzen Körper bekommen.
Ich kriege schon, wenn ich das
sehe. Das war wirklich, also ist mir so in der Form auch noch nie passiert. Mhm. Und natürlich habe ich in der Vorbereitung immer an sie gedacht. Und, aber es gab natürlich auch Tage, wo ich mal nicht an sie gedacht habe. Und in dem Moment, den Tag über, habe ich wohl nicht an sie gedacht oder denken müssen, kam es wirklich aus dem Nichts. Wirklich wie ein Blitz hat es da in mich eingefahren, Gänsehaut am ganzen Körper. Und da habe ich wirklich gespürt, dass sie da ist. Und das ist, glaube ich, auch so was Magisches, was es nur auf Hawaii geben kann. Das ist ja so ein mythischer Ort generell schon. Und von dem Moment an wusste ich, okay, sie ist bei mir, ich spüre sie. Und ich habe wirklich gespürt, dass sie mich auch nach vorne gepusht hat.
Also hast du ihr auch den Sieg zu verdanken mit?
Ja, auf jeden Fall. Schön. Also auf dieser Ebene ist das vielleicht schwer zu verstehen, aber es ist wirklich meiner Meinung nach passiert. Ach, und da geht ein großer Teil auf ihr Konto.
Schön. Ja, also ich finde schon, wenn du es erzählst, kommen mir schon fast die Tränen. Da muss ich mich jetzt mal fassen. Aber weil du sagtest gerade, Hawaii ist so ein mystischer Ort, da gehen wir gleich zusammen hin. Eigentlich schön, in diesen trüben Zeiten, wo es draußen so grau wird, mal wieder einen komischen Film sehen und mal lachen, ne?
Ja, habe ich mir auch gerade gedacht.
Aber wir sind auf Hawaii gelandet, wie ich versprochen habe. Und natürlich werden hier bei dir Erinnerungen wach, weil hier ging es ja los. Aber du hast auch gerade gesagt, dass das eben so ein sehr mystischer Ort ist. Spürt man das in dem Moment, wo man da steht, am Rand?
Absolut.
Am Strand?
Absolut. Also ich bin jemand, der es total spürt. Es gibt auch Athleten, die damit wirklich ein Problem haben. Ich glaube, man kann dieses Rennen auch nur gewinnen, wenn man das spürt.
Ja.
Es ist ein ganz essentieller Bestandteil, sich mit der Insel irgendwie gut zu stellen, mit den Inselgöttern gut zu stellen. Und bei mir ist es wirklich so, wenn ich mit dem Flugzeug da lande, dann gehen die Mundwinkel hoch, dann fange ich an zu grinsen, dann fühle ich mich zu Hause. Es ist wirklich eine Art Nachhausekommen schon fast.
Das heißt, du hast den Göttern dort auch ein paar Blümchen hingelegt oder ein paar Früchte gebracht, um sie gut zu stimmen für den
Wettkampf? Absolut. Es ist ganz wichtig, nichts von der Insel mitzunehmen. Das heißt, wir kriegen ja den Blumenschmuck am Ende, den Hakulei. Und das ist ganz wichtig, den, der Natur zurückzugeben.
Also diesen schönen Kranz, den du bekommen hast. So eine, kein Lorbeerkranz, sondern aus Blumen und anderen Blättern.
Genau, genau. Mhm. Der wird dann, das Plastik wird getrennt und die Blumen werden zurück ins Meer gegeben. Und damit darf man dann auch wieder zurück auf die Insel kommen.
Das können wir mal uns anschauen, weil du hast es auch gepostet. Mhm. Deshalb haben wir hier die Bilder, wo du tatsächlich den ja dann auseinander friemelst, pflückst, ne, und die einzelnen Blätter dann dem Meer übergibst.
Ja. Ja, es ist eine ganz wichtige Tradition. Ich glaube, da ist auf jeden Fall ein gewisser Aberglaube da. Das ist jetzt ein Lay, der halt auf so einem Drahtgestell ist. Deswegen werfe ich den natürlich nicht ins Meer, sondern der wird dann an einen Baum gebunden. Und ich habe ja, wie gesagt, schon zweimal vorher gewonnen und bin dann an die Stellen gefahren, wo ich diesen Drahtlay in die Bäume. Der hängt auch immer noch da.
Wahnsinn.
Und,
hast du dich verewigt?
Ja, es ist eine positive Energie. Und wie gesagt, ich glaube fest daran, dass man so ein bisschen sich auf diese Mythen und das Spirituelle einlassen muss oder sollte, um auf der Insel auch wirklich zu performen.
Go with the flow, wie immer im Leben. Am besten nicht dagegen, sondern mit der Energie schwimmen. Hat ja offensichtlich auch geholfen. Du bist Profi, das heißt, du verdienst dein Geld ja auch mit dem Triathlon. Das kostet ja auch, du hast ein Team und so. Kriegt man eigentlich so eine Siegprämie, wenn man einen Ironman gewinnt? Und wie hoch ist die jetzt? Einfach nur Interesse halber?
Ja, gibt es zum Glück, auf jeden Fall. Kann auch jeder einsehen. Das sind $125.000. Allerdings gehen da direkt 30% Steuern runter. Genau, es ist jetzt verhältnismäßig mit anderen großen Sportevents noch nicht so viel, aber ich habe natürlich auch Partner und Sponsoren. Glücklicherweise mit denen hat man dann Prämien ausgemacht. Und das lohnt sich schon. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Ironman Hawaii zu gewinnen, definitiv.
Mhm. Ja, weil man dann natürlich auch interessanter ist für vielleicht Veranstaltungen.
Ja,
dann auch von seinen Herausforderungen zu sprechen und wie man die überhaupt schafft und so. Und das sind ja immer tolle Inspirationen, so wie du auch deinen Neffen so inspiriert, inspirierst du ja auch Erwachsene natürlich, die sagen, ey, guck mal, man kann das schaffen, wenn man nur dran glaubt. Also ganz tolle Leistung. Du lebst und trainierst in Österreich. Und dort im wunderschönen Salzburger Land ist dir sicherlich auch schon aufgefallen, dass das auch anderen sehr gut gefällt. Und in den Bergen herrscht Hochbetrieb, immer mehr Touristen und immer mehr Menschen auf der Suche nach dem perfekten Selfie sind. Ann-Britt Baggenbühl folgt der Masse.
Im Sommer wie im Winter, Sehnsuchtsort für Erholungssuchende, die Alpen. Doch immer häufiger sieht es an vermeintlich idyllischen Orten so aus. Auf der Suche nach dem perfekten Foto für Social Media pilgern Menschen inzwischen in Massen zu den schönsten Flecken. Eine Belastung für Gemeinden und Regionen, sowie das beliebte Südtirol in Norditalien.
Der Instagram- und TikTok-Tourist ist generell ein Tourist, der, denke ich jetzt, nur an diesen einzelnen Bildern Interesse hat und eigentlich nicht wirklich am Land selber.
Als Heimatpflegerin versucht Claudia Pleigner, die Natur- und Kulturlandschaft Südtirols zu schützen. Doch das wird immer schwieriger. Ein beliebter Instagram-Hotspot in Südtirol, der Praxer Wildsee im Pustertal. Bekannt wird er zunächst durch eine Filmproduktion, dann entdeckt ihn die Social-Media-Blase.
Aus dem heraus also haben die Zahlen, also die Anzahl der Tagestouristen ständig zugenommen. Man muss bedenken, dass dieser See am Ende eines kleinen Nebentales im Pustertal liegt. Schon eine wunderschöne Gegend, der See selber liegt sehr, sehr idyllisch. Aber die Praxer selber haben sich da überrollt gefühlt und waren es effektiv auch.
Der Reiseguide im Hosentaschenformat. Zwar sind soziale Medien nur ein Einflussfaktor von vielen, dennoch seien sie nicht zu unterschätzen, meint Tourismusexpertin Sabrina Seeler.
Die Menschen reisen ja sehr, sehr viel, auch in allen Altersgruppen. Und man möchte natürlich gerne immer was erleben, was man dann auch teilen kann. Das heißt aber nicht, dass ich es unbedingt auch die Inspiration durch soziale Medien bekommen habe. Aber vielleicht möchte ich auch Inspiration für andere sein.
Sharing ist eben caring, auch wenn das zu Lasten von Einwohnern und Natur gehen kann. 3 Millionen Touristen kommen in Südtirol mittlerweile jährlich auf rund 530.000 Einwohner und verursachen erhebliche Verkehrsprobleme.
Wir wissen, dass in Südtirol 85% der Touristen mit ihrem eigenen PKW anreisen und insgesamt so circa für ein Viertel des Verkehrsaufkommens, also des PKW-gesteuerten Verkehrsaufkommens, gerade stehen müssen.
Im Pustertal ist die private Zufahrt zum Praxer Wildsee inzwischen kontingentiert. Zudem gibt es einen Bus-Shuttle. Auch in norddeutschen Touristenhochburgen wie hier in Büsum an der Nordsee wird die Zahl der Gäste mittlerweile gesteuert.
Das ist ganz viel natürlich auch eine Verkehrslenkung, Parkraummanagement, aber zum Beispiel auch über Aufklärungsstrategien, über Sensibilisierungskampagnen. Wie verhalte ich mich vielleicht auch?
Obwohl der Tourismus eine wichtige Einnahmequelle für Südtirol ist, müsste die Gästezahl runter. Claudia Pleigner fordert weniger Werbung und noch mehr.
Das bräuchte eine wirkliche Bettendeckelung und es darf auch nicht eine Ausweitung der Saisonen geben, denn das ist im Moment auch so ein Thema, dass die Touristiker glauben, sie könnten durch die Entzerrung der Saisonen das Problem mindern.
Tourismus ist kaum wie ein anderer Wirtschaftszweig auf eine intakte Natur angewiesen. Die darf auch bei der Jagd nach dem perfekten Foto nicht verloren gehen.
Ja, ganz schön was los in den Bergen, aber es ist halt auch sehr, sehr schön da. Ne? Was hat dich oder euch, dich und deine Frau Julia, ins Salzburger Land verschlagen?
Tatsächlich familiärerseits meiner Frau. Julias Vater ist Salzburger. Daher kam der Erstkontakt zustande mit dieser wunderschönen Gegend. Und ich auch gehe total gerne in den Bergen wandern. Wenn ich gerade schwimme, Radfahre oder laufe, dann liebe ich es, auf Berge zu klettern. Das ist für mich wirklich auch so ein Energieort. Ja. Deswegen kann ich das total verstehen, dass die Berge so eine magnetische Wirkung haben auf die Leute.
Ja, du hast natürlich auch wunderbare Strecken und Orte zum Trainieren. Ich meine, da sind die ganzen Seen, Fuschelsee, Wolfgangsee, Mondsee. Schwimmst du da einmal quer durch so zum Training? Oder?
Tatsächlich öfters im Sommer, ja. Schwimme ich in den Seen, kristallklares Wasser, Trinkwasserqualität, das lockt dann auf jeden Fall zur Abkühlung an. Ja.
Wie ist dein Trainingsrhythmus jetzt so, wenn eben zwischen den Wettkämpfen?
Ganz grob kann man eigentlich sagen, dass ich 5-mal die Woche schwimme, 5-mal die Woche Rad fahre und 5-mal die Woche laufe und dann noch so 2-3 Athletik- oder Krafttrainingseinheiten mache. Mhm. Und damit glaube ich auch ganz schnell klar, warum das mein Beruf ist.
Ja, wir haben Bilder, wo man dich sieht, hier erstmal zu Hause auch ab und zu. Ist es wahrscheinlich einer deiner Neffen?
Nein, das ist tatsächlich bei meiner Gastfamilie in Texas vor meinem ersten Ironman. Also das ist auch schon ein paar Tage her, dieses Bild. Und das ist total süß, weil der Kleine, der Matthew, das wie gesagt, ist der Sohn dieser Familie, zu der ich immer wieder zurückgekommen bin, bei der ich immer meine Hawaii-Vorbereitung mache. Also ich gehe da nicht in ein Hotel, sondern ich wohne dann dort bei dieser Familie.
Und Texas auch wegen der Temperaturen.
Genau.
Klimatisierst dich da schon für Hawaii.
Ganz genau, wegen der Hitze und der Luftfeuchtigkeit. Mhm. Und der Kleine ist wirklich fast für mich wie so ein kleiner Bruder geworden.
Ach, süß.
Aber man trainiert eben auch indoor, wie man sieht. Und genau.
Wahrscheinlich inspirierst du den auch und er wird auch mal später Triathlet. Hier sehen wir dich auf der Tatanbahn, also auch mal ganz unspektakulär im Stadion. Aber dann eben auch durch die Landschaft beim Radeln, glaube ich, nutzt du das teilweise, dass du da eben auch eine schöne Strecke hast, ne?
Ja, absolut. Also die Strecken im Salzburger Land, du hast es angesprochen, bieten sich wirklich hervorragend an. Flach, bergig. Ich habe da tolle Trainingskumpels. Ich fahre im Radtraining vor allen Dingen halt mit Jungs, die teilweise Tour de France fahren, von denen ich halt mir wirklich was abgucken kann. Ja. Schwimme mit Schwimmern im Leistungszentrum, das es auch in der Nähe von Salzburg gibt. Auch da bin ich, trotzdem ich Deutscher bin, mit offenen Armen empfangen worden und kann da in Sachen Erfahrung den Jüngeren tatsächlich noch ein bisschen was vermitteln. Und sie geben mir dafür so ein bisschen Geschwindigkeit und Härte.
Sehr gut, braucht man beides. Eben in der richtigen, was wir vorhin gelernt haben von dir, so im richtigen Mix auch. Und alles immer dann, wenn es genau passt, abrufbereit. Ob du auch Musik beim Training hörst, Patrick, darüber müssen wir gleich noch sprechen. Aber welchen Lieblingssong Sie sich von uns wünschen, das können Sie uns noch bis zum 30. November verraten. Worum es geht, schauen Sie mal. Das ist mein Song.
Das ist mein Song. So heißt es am 29. Dezember, wenn mein Lieblingspianist Joja Wendt bei mir in der Sendung ist. Joja spielt dann nämlich ihren Lieblingssong. Einen Song, mit dem sie eine besondere Geschichte verbinden, mit dem sie jemanden grüßen wollen oder was auch immer dieser Song für sie bedeutet. Erzählen Sie es uns.
Und ist im Grunde egal, um welches Genre es sich handelt. Es könnte ein Liebeslied sein aus Casablanca, sowas. Oder vielleicht haben Sie was erlebt während eines AC/DC-Songs. Vor allen Dingen interessiert uns die Geschichte, die dahinter steht.
Bitte bewerben Sie sich bis zum 30. November bei uns. Wir werden dann 3 Songs und 3 Geschichten dazu natürlich auswählen. Und die wird Joja dann am 29. Dezember live in der Sendung spielen. Wir freuen uns auf Sie.
Eine super Aktion. Und apropos Musik, hörst du tatsächlich beim Trainieren?
Es kommt aufs Training an. Ja. Beim Laufen mag ich es tatsächlich nicht, weil ich da gerne meinen Atem und meine Schrittfrequenz höre. Beim Radfahren im Straßenverkehr gefährlich. Daher nur, wenn ich mir sicher bin, okay, ich kenne die Strecken gut und wenig Verkehr. Ansonsten bei den Indoor-Trainingseinheiten, klar.
Das schon, wenn es langweilig wird und man die ganze Zeit nur. Aber du hast ja auch das im Kopf, was deine Frau dir, die ist ja Lauftrainerin, mitgegeben hast, immer an den Schmetterling denken. Oder an die Kacke am Fuß.
Und an die Hundekacke wegtreten.
Was meint ihr damit? Die ist
ja also,
tolles Paar.
Ja, vielen Dank. Wunderschöne Frau. Diese ganze Laufschule entstand durch meinen Lauftrainer Wolfgang Schwein, übrigens Hamburger, der Musiker ist und diese Musik und den Rhythmus und das Ganze mit der Lauftechnik verbunden hat. Weil es ist im Prinzip so, beim Laufen ist es, der Körper ist wie eine Komposition. Alles muss ineinander aufeinander abgestimmt sein und muss in der perfekten Synergie miteinander harmonieren.
Ja.
Und da haben wir, Wolfgang und ich, uns Keywords überlegt, wie kann man das einem Laien möglichst gut vermitteln. Und unter anderem...
War schon so?
Ja, unter anderem der Schmetterling. Ich darf den Schmetterling nicht zerdrücken.
Ja.
Ich darf ihn aber auch nicht wegfliegen lassen aus meiner Hand. Das heißt, so habe ich die perfekte Handhaltung beim Laufen.
Und beim Kack am Fuß immer Füße vom Boden, ne?
Wegdrehen, so nach hinten. Also der Turnover ist wichtig.
Patrick, vielen Dank. Wir könnten noch viel länger reden.
Ja.
Aber leider ist die Sendung zu Ende. Morgen kommt Comedian Oliver Kalkofe. Freuen wir uns auch sehr drauf, was der zu erzählen hat. Und wir drücken dir natürlich die Daumen, du trittst doch wieder an, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, perfekt. Also, toi, 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 jetzt schon. Und
danke.
Wir sehen uns morgen. Tschüss.